Deutschlandfunk Kultur. Kakadu. Medientag.
Mit Rieke und heute mit ziemlich viel Kino. Wir erfahren etwas über einen Drehbuchpreis mit dem schönen Namen Kindertiger. Und außerdem schmulen wir schon mal ein bisschen in Richtung Weihnachten. Anna, unsere Filmexpertin, ist heute da. Und Anna, das kommt doch hin mit so Schmulen Richtung Weihnachten?
Ja, der Advent ist ja immer voll mit ganz, ganz vielen Filmen, in denen es irgendwie um Weihnachten geht. Und diese Woche macht den Anfang Charles Dickens, der Mann, der Weihnachten erfand.
Das wird spannend, hören wir mehr drüber. Und heute ist übrigens sowieso richtig Besuchstag bei uns, denn Anna ist hier. Es kommt aber auch noch Tom Feibel, unser Computerspielexperte. Und der hat eine spannende Mischung vorbereitet. Er stellt uns ein Konsolenspiel vor, Super Mario Party. Aber er will auch über die guten alten Brettspiele reden. Mensch, ärger dich nicht und so. Freue ich mich? Mensch, ärger dich nicht? Nee, ich freue mich, sage ich. Und schön, dass ihr zuhört. Hier kommt eine kleine Filmmusik und zwar aus Voll verhext, einen der Bibi und Tina Filme. Viel Pferd, viel Rosa, aber auch schöne Geschichten. Ihr hört euren Kakadu, die Kindersendung vom Deutschlandfunk Kultur. Kinder und Kino, da sind wir jetzt. Und wir sagen, das passt gut zusammen. Wisst ihr selbst, wie gern ihr einen Film schaut, wenn er gut ist? Und bevor aber ein guter Film entsteht, da braucht es ja ein gutes Drehbuch. Morgen wird gemeinsam vom Kika und vom Netzwerk Vision Kino der Kindertiger verliehen. Das ist ein Drehbuchpreis für Kinderfilme und natürlich verleihen den auch Kinder. Darüber spreche ich jetzt mit Maren Wurster. Sie organisiert zusammen mit anderen den Kongress Vision Kino, der ab morgen stattfindet in Erfurt und auf dem dann eben auch der Kindertiger verliehen wird. Schönen guten Tag beim Kakadu, Maren.
Hallo, schönen guten Tag.
Helfen Sie uns nochmal. Also kein Filmpreis, sondern ein Drehbuchpreis. Was genau ist das Drehbuch?
Das Drehbuch ist die Grundlage von fast allen Filmen. Da haben sich Menschen zusammengesetzt und erfinden meistens eine Geschichte, die es schon gibt. Und wir möchten eben mit dem Preis genau auf diese Autorinnen und Autoren gucken, die die Figuren entwerfen, die Geschichte schreiben und das entwickeln, was später in Bilder umgesetzt wird.
Drei tolle Drehbücher haben es in die Endauswahl geschafft. Eine Kinderjury liest die, schaut die sich an. Welche drei Filme, denn Filme sind schon draus entstanden, sind das? In aller Kürze, was sind das für Filme?
Also nominiert sind die Drehbücher zu drei Filmen. Amelie Rent, Die kleine Hexe und Wendy 2. Und da sieht man eigentlich ganz gut, was das alles sein kann. Amelie Rent ist ein sogenannter originärer Stoff. Das heißt, die Drehbuchautorin hat sich den Stoff komplett oder die Geschichte ganz neu überlegt. Die kleine Hexe kennt man ja, ist eine Adaption des Buchs von Ottfried Preußler. Und Wendy 2 basiert wahrscheinlich irgendwann mal auf dem Heft und Hörspielen. Und das wurde nun eben auch fürs Kino geschrieben.
Ein Hexenfilm, ein Pferdemädchenfilm und dann noch ein besonderer Mädchenfilm und ein Kind der Kinderjury, das ist Lotta Falk, die haben wir schon mal angerufen und haben uns erzählen lassen, welchen Film, also welches Drehbuch sie eigentlich bevorzugt hat. Und da hat uns mal die Lotta ganz interessant erzählt, warum sie eben den Film Amelie Rent als Favoriten hat.
Ich fand, das war eine sehr schöne und so rührende Geschichte und also es ging ja um ein Mädchen, was Asthma hat und musste dann in eine Klinik in den Bergen und sollte das dort mit Übungen halt loswerden. Darauf hatte sie dann keine Lust und ist dann auf einen Berg gerannt, weil es hieß, dass dort oben so Feuer wären und wenn man dort drüber springen würde, würden Wunder entstehen. Und sie wollte halt, dass sie ihr Asthma verliert und das hat mich sehr berührt, weil Asthma ist ja auch mal ein sehr anderes Thema. Und ich fand das zum Beispiel total toll, wie Amelie dann in dem Fall, sie war ja am Anfang sehr stur und dann ist sie immer freundlicher geworden. Und also ich finde es toll, wenn im Drehbuch die Personen auch eine Wandlung durchmachen.
Ja, da hören wir doch ganz erstaunt, wie fachkundig diese Lotta hier schon Auskunft gibt. Sie ist in der Kinderjury. Woher haben denn die Kinder solches Handwerkszeug, Filme so toll zu kritisieren und eben auch Drehbücher?
Zunächst einmal bewerben die Kinder sich beim Kika, das ist unser Kooperationspartner für den Preis, mit einer Begründung, warum sie gerne Filme sehen oder sich mit Filmen beschäftigen. Also es gibt schon mal ein Interesse und ich denke, das kommt aus der dreitägigen Jury-Sitzung auch. Also die Kinder sind drei Tage in Erfurt zusammen, den ganzen Tag und diskutieren die Filme und setzen sich eben auseinander und das merkt man dann bei Lotta auch. dass sie sich intensiv mit den Filmen beschäftigt hat.
Und wenn die dann 3 Tage lang so einen Workshop machen, was lernen die eben? Also wir haben gerade gehört, dass eine Figur sich entwickelt im Film, sich vielleicht verändert, das was man auch im Drehbuch sehen kann. Was ist noch ein richtig gutes Drehbuch? Die Kriterien, die kriegen die Kinder ja auch ein bisschen von ihnen.
Genau, also wir lassen die Kinder frei entscheiden. Das ist ihre Entscheidung, die Diskussion ist auch ihre Diskussion, aber wir geben natürlich Anregungen. Also wie sind die Figuren? Gefallen die euch? Gefällt euch die Geschichte? Gibt es eine Entwicklung? Wie ist der Sound oder der Ton des Films? Und mit diesen Fragen gehen die ins Gespräch. Und wie ich weiß, ist es oft auch kontrovers. Und manchmal ist es auch gar nicht der Favorit, mit dem die Kinder starten in die Jury-Sitzung, der letzten Endes ausgewählt wird, sondern am Ende vom Gespräch und den ganzen Gedanken, die sie sich über die Drehbücher gemacht haben.
Kontrovers, haben Sie gerade gesagt. Also es gibt ganz verschiedene Meinungen, das meint das, ne? Das Fremdwort kontrovers, also diskutiert wird. Mhm. Und die Kinder haben aber nicht nur die Filme gesehen, sie haben wirklich vor allem die Drehbücher gelesen.
Genau, also Grundlage sind die Drehbücher und sie entscheiden auch auf Grundlage der Drehbücher. Und oftmals ist es tatsächlich so, dass die Kinder die Filme gar nicht kennen oder dann auch sagen, wir wollen sie jetzt noch gar nicht sehen. Wir lesen jetzt erst das Drehbuch, entscheiden dann und dann sind wir gespannt, ob es unseren inneren Bildern im Grunde genommen entspricht, was der Regisseur oder die Regisseurin draus gemacht hat.
Wer nun gewonnen hat, wer morgen den Kindertiger bekommt, verraten wir hier nicht. Morgen beginnt der Kongress Vision Kino. Der Kindertiger wird verliehen von der Kinderjury. Darüber habe ich gesprochen mit Maren Wurster, der Mitorganisatorin des Kongresses. Vielen Dank.
Ja, auch vielen Dank.
Ja, und das hier ist Musik, die ist überschrieben mit Schlittenfahrt. Hört ihr auch die Glöckchen hier vom Pferdeschlitten? Und das passt im doppelten Sinne, denn erstens hat es in Erfurt geschneit. Die Kinderjury, die morgen den Kindertiger verleiht, die kann also direkt noch eine Schneeballschlacht ranhängen. Und zweitens dürfen wir so sachte an Weihnachten denken. Das Kino tut das ja auch schon, denn am Donnerstag startet der Film Charles Dickens, der Mann, der Weihnachten erfand. Filmexpertin Anna Wollner hat den Film schon gesehen. Weihnachten ist natürlich eine klare Angelegenheit, aber Anna, wer ist denn noch Charles Dickens gleich?
Na, in England ist er fast so berühmt wie William Shakespeare. Das ist nämlich ein ganz berühmter Autor, der zum Beispiel Oliver Twist geschrieben hat oder eben auch A Christmas Carol, was bei uns als eine Weihnachtsgeschichte bekannt geworden ist. Und um genau die geht es dann auch im Film oder besser gesagt um die Entstehungsgeschichte von A Christmas Carol, denn 1843, da war Charles Dickens dank seiner erfolgreichen Bücher ein wirklich berühmter Mann und wurde sogar in Amerika auf einer Lesereise empfangen wie der Kaiser höchstpersönlich.
Lieber Forster, wie kann ich Ihnen nur den geringfügigsten Eindruck meines Empfangs hier in Amerika verschaffen? Unvorstellbare Menschenmassen strömen den ganzen Tag über vorbei. Die Leute warten auf der Straße, wenn ich aus dem Haus gehe. Es werden Bälle gegeben, Festessen, Lobreden werden gehalten. Bei zahllosen Zusammenkünften werde ich gefeiert. Niemals auf Erden wurde ein König oder gar Kaiser derart bejubelt.
Das Problem an der ganzen Sache, bei ihm zu Hause in London, da erwartet seine Frau sein 5. Kind und gibt ohne darüber nachzudenken Geld aus. Und sein Vater, mit dem er eigentlich eine Vereinbarung hatte, steht auf der Matte. Und um all das zu finanzieren, muss er ganz dringend ein neues Buch schreiben und hat eine Schreibblockade, also wirklich der Albtraum eines jeden Schriftstellers.
Und dann schreibt er aber diese so bekannte Geschichte, A Christmas Carol, die Nacht vor Weihnachten.
Wenn es denn so einfach wäre. Er hat auf jeden Fall eine Idee, als er nachts über einen Friedhof läuft und eine Beerdigung sieht, bei der nur der ehemalige Geschäftspartner des Verstorbenen anwesend ist. Er will eine Weihnachtsgeschichte über einen alten, verbitterten Mann schreiben und sucht noch nach dem perfekten Namen.
Scrimsch! Ach, komm schon! Komm raus, du alter Sünder! Scrooge!
Schließen Sie das Fenster! Glauben Sie, ich habe Geld zu verschenken?
Mr. Scrooge, wie überaus entzückt ich bin, Ihre Bekanntschaft zu machen.
Das Kompliment kann ich nicht erwidern.
Warum denn so brummig? Wir sollten Freunde sein.
Hab keine Freunde, brauche ich nicht.
Ja.
Na, kaum hat er den Namen für die Figur, steht die auch schon bei ihm im Arbeitszimmer und fängt mit ihm an, über den eigenen Roman zu diskutieren.
Moment mal, also die Romanfigur, die er sich ausdenkt, die mischt sich jetzt in ihre eigene Geschichte ein.
Nicht nur die. In der Geschichte geht es um eben jenen Scrooge und dass er Weihnachten einfach nicht feiern will. Und nachts erscheinen Charles Dickens jetzt Geister und zeigen ihm und vor allem auch Scrooge die Verfehlungen auf. Das sind die von Scrooge selbst, aber auch die von Charles Dickens. Es geht unter anderem auch um den schwerkranken Jungen seines Angestellten, Tiny Tim, und um dessen Schicksal, das von den Figuren jetzt wirklich heftig diskutiert wird.
Ist Tiny Tim tot?
Natürlich ist er tot, du Spatzenhirn.
Er ist sehr krank gewesen.
Du kannst nicht jedes Kind in London retten.
Und die Familie hat kein Geld für den Arzt, so ist das.
Dann muss Scrooge den kleinen Timmy retten.
Was, ich?
Das würde er nicht tun.
Warum nicht?
Weil er nur an sich selbst denkt.
Er kann sich ändern. Irgendwo hat er was Gutes in sich, ich weiß es.
Menschen ändern sich nicht.
Er ist schon immer so gewesen, hat nur an sich gedacht. Ich bezweifle sehr, dass er sich noch ändern kann.
Natürlich kann er das. Er ist doch kein Monster.
Ich dachte, das sei eine Geistergeschichte und kein Kindermärchen.
Ohne zu viel zu verraten, Tiny Tim überlebt und Scrooge entdeckt, wie wir alle in dem Film, sein Herz für Weihnachten.
Und Anna, hast du jetzt auch wirklich ein Weihnachtsherz, ein Weihnachtsgefühl schon?
Auf jeden Fall. Allein dadurch, dass der Film ja vor über 150 Jahren in London spielt und eben so eine Art Making-of für eine Weihnachtsgeschichte ist. Ich mochte vor allem Christopher Plummer, das ist der alte Mann, der den verbitterten Scrooge spielt. Und mein Tipp ist wirklich, erst ins Kino gehen und dann zu Hause die Weihnachtsgeschichte lesen. Denn das, was Dickens da geschrieben hat, wurde innerhalb von Wochen zum Bestseller, auch für damalige Verhältnisse.
Schöner Tipp. Dankeschön. Das war Anna Wollner über Charles Dickens, der Mann, der Weihnachten erfand. Ab Donnerstag gibt's den Film im Kino. Und hier gibt's jetzt Musik. Die kommt von der Band Die Gang. Ihr hört den Kakadu im Deutschlandfunk Kultur. Meine Mama und ich. Die Großen machen ganz schön oft bla 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 oder haben einfach keine Zeit für euch. Wann habt ihr das letzte Mal mit eurer Familie ein Brettspiel gespielt? Bei manchen fällt die Antwort bestimmt ganz schön mau aus. Kann gut sein, dass ihr deshalb auch so oft am Smartphone und an der Spielkonsole zockt, was ja dann auch wieder guten Spaß bringt. So ist es nicht. Jetzt gibt es Super Mario Party, ein Spiel für die Switch. Und das löst zwar nicht das Zeitproblem in der Familie, aber trotzdem versucht es beides zu verbinden, nämlich das Brettspiel und die Konsole. Unser Computerspielexperte Thomas Feibel hat das schon ausprobiert. Thomas, so richtig kann ich mir das nicht vorstellen. Gibt es jetzt zur Konsole auch noch ein Spielbrett oder ist das digital oder wie oder was?
Das ist beides. Also du hast ein richtiges Spielbrett und es gibt sogar Würfel, die über den Köpfen der Figuren sich so drehen und so lange drehen, bis du dagegen hoppst. Das geht dann so. Achtung. So, und jetzt dreht sich der Würfel. Und dann zeigt er eine Zahl und dann kann ich mit ihm so viele Schritte gehen, wie mir der Würfel eben gezeigt hat. Und wie bei echten Brettspielen gibt es eben ganz verschiedene Felder. Es gibt Felder, wo kriegst du Münzen, es gibt allerdings auch Felder, kriegst du Münzen abgezogen. Manchmal latschen da so steinerne Dominosteine auf dich zu, dann kannst du nicht weiter. Oder eine riesige Rollkugel aus Eisen oder aus Stein rollt auf dich zu und du musst dann irgendwie ausweichen. Also da ist auf diesem Spielbrett ganz schön was los.
Okay, aber wie geht's denn dann weiter? Ich würfel, bis einer gewinnt, oder?
Ja, also verkürzt kann man das schon sagen, aber es wäre Super Mario Party, wäre kein Nintendo-Spiel, wenn es nicht irgendwie ganz viele Minispiele gäbe. Und die kommen alle so kreuz und quer. Du weißt nie, du kannst dich nie darauf vorbereiten, du weißt nie, was kommt. Und vor allem, du kannst sie miteinander spielen im Team, du kannst sie aber auch gegeneinander spielen.
Du hast gesagt Minispiele, kannst du mir da mal ein Beispiel geben?
Och, weißt du was, lass uns doch einfach mal eins spielen.
Okay.
Hier, schau mal. Hier muss ich die ganze Zeit um so einen Boxring rennen. Da hängen überall so komische Boxlampen und die muss ich alle ausboxen. Dummerweise gibt es aber auch einen anderen Partner oder einen Gegenspieler, der es auch möchte. Und dann komme ich mit dem so ein bisschen ins Gerangel. Es gibt auch noch viele, viele andere Spiele. Manchmal musst du im Rhythmus stampfen, tanzen, mit so einem Baseballschläger schlagen. Mal soll es so geschickt sein. Es gibt ein Spiel, das heißt Bobminton, also was wie Badminton. Nur, dass du eben nicht mit dem Schläger irgendwelche Bälle schlägst, sondern eben Bomben. Aber keine Sorge, da passiert nichts. Oder es gibt Konzentrationsspiele, wo du auf dem Bildschirm siehst, drei Figuren laufen da durch. Und dann sollst du hinterher sagen, wie viel waren es jetzt? Oder aber du hast jetzt drauf geachtet, wie viele es waren, aber da wirst du gefragt, wie viele von ihnen hatten eigentlich so ein Stück Obst in der Hand. Also es gibt über 80 Minispiele, da gibt es ganz schön viel was zu tun.
Sind das jetzt leichte Spiele oder schwere Spiele?
Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Vor allem sind sie aber kurz und vor jedem Minispiel, und das finde ich eigentlich sehr gut, weil diese Spielerei gibt es eigentlich auch schon länger, gibt es immer eine Ausprobierphase, wo du in aller Ruhe das Spiel ausprobieren kannst. Auch wenn alle deine Mitspieler, die im Raum sind, sagen, okay, wir haben jetzt genug geübt, lass uns das jetzt wagen, dann geht erst das Hauptspiel los.
Ja, du hast jetzt auch gerade gesagt, Mitspieler, das heißt, ich kann es nicht nur alleine spielen, sondern eben auch mit anderen zusammen.
Du kannst es alleine spielen, dann hast du drei künstliche Mitspieler, das ist dann, was weiß ich, Prinzessin Peach oder... Ja. Sonst jemand. Aber natürlich macht es mehr Spaß, wenn du es mit echten Freunden spielst, denn das Spiel gehört eigentlich zur Kategorie Partyspiel. Partyspiel heißt jetzt nicht gleich, dass man die Sektkorken knallen lassen muss, ein Cola, Fanta, Mohrenköpfe essen und so weiter, sondern es geht darum, dass man möglichst viel Spaß hat und miteinander und gegeneinander spielt. Und vor allem merkst du, wie viel Spaß das macht, wenn du auf einem Spielfeld landest, wo eine Figur dir begegnet, die sagt, ich nehme dir jetzt alle Münzen weg und verschenke dir an deine Mitspieler. Was meinst du, was du dann für ein Gesicht machst?
Ich weiß, was ich dann mache. Ich stampfe. Findest du jetzt, dass so eine Konsole ein richtiges Brettspiel direkt ersetzt?
Ich finde sowieso, dass man die sagen kann, entweder oder. Ich finde, es muss irgendwie beides geben. Und so ein richtiges Brettspiel hat ja ganz andere Funktionen. Da geht es ja auch um was Soziales. Das heißt, da kommen Menschen zusammen, um zu spielen und sie quatschen dabei und sie machen Witze, sie verhandeln, sie verbünden sich gegeneinander. Und wenn du dann verlierst, und ich glaube, das ist eine der wichtigsten Sachen, die man da lernen muss, das musst du lernen, auszuhalten, dass du verloren hast.
Wann hast denn du das letzte Mal ein richtiges Brettspiel, Thomas, gespielt?
Am Wochenende. Da, ja. Und zwar, ich habe ja schon eine Tochter, die ist schon steinalt. Und komischerweise hat sie dann trotzdem ausgerechnet, wir haben echt so viele Spiele, aber nein, sie sucht, Mensch, ärgere dich nicht raus. Wir haben fast über 2 Stunden gespielt, wir haben fast den ganzen Abend gelacht, aber es wurde eben auch sehr viel erzählt. Außerdem habe ich etwas gemacht, was doch kein Vater auf diesem Planeten gemacht hat. Ich habe vor 2 Jahren im Sommerurlaub mit meiner jüngsten Tochter, jetzt musst du ganz stark sein, Monopoly zu Ende gespielt.
Das hat viele Stunden gedauert.
Das hat mehrere Tage gedauert.
Und wie viele Wutausbrüche?
Gar keine. Wir haben nur am Schluss musste ich verlieren, weil wir mussten den Flieger kriegen. Wir haben das im Urlaub gespielt.
Und das ist alles jetzt großer Spaß ohne Strom. Sag jetzt bitte trotzdem nochmal, du hast ja Super Mario Party vorgestellt. Wie viel kostet das und wie viele Kakadus vergibst du da?
Also das Spiel kostet momentan 36 Euro und es gibt 6 Kakadus fürs Beste und 1 Kakadu für nicht so toll. Und ich vergebe natürlich 6 Kakadus.
Wieso natürlich?
Weil mir das einen riesen Spaß gemacht hat.
Dann ist okay. Das war Thomas Feibel. Vielen Dank, unser Kakadu-Spielexperte.
Hallo?
Und 11.000 Reifen schon wieder überholt.
Oh, mein du spielst Reifen
weg. Hey, Kakadu.
Ich kann dich kaum noch sehen. Wo bist du denn?
Was von mir?
Fußball? Kommt ihr mit zum Fußball?
Nee, noch nicht.
Wir sind mitten im Reifen. Sei doch mal leise.
Staub, Kakadu.
Ich bin auch mal
vorbei. Fliegen,
Mann,
ja?
Das habt ihr doch vor einer Stunde schon gesagt.
Oh, ich bin nicht
jetzt gekommen. Kommt schon, das ist ein wichtiges Spiel. Wir müssen unsere Leute anfeuern. Und die Sonne scheint auch. Und danach wollen wir noch Eis essen gehen.
Ja, ich bin Tiere, aber nee, danke.
Mensch, Vogel, jetzt wärst du mir fast hinten reingefahren. Mann, konzentrier dich.
Hört ihr mir überhaupt zu? Habt ihr gar keine Angst, dass ihr irgendwas verpasst?
Was denn verpassen?
Na, da draußen. Das wirkliche Leben. Real life.
Oh. Real life? Hast du das schon mal gehört, Kakadu?
Nee, aber klingt krass. Ich komme.
Müssen wir ausprobieren. Schick uns mal den Link, Tiger. Yeah. So, jetzt mache ich dich fertig.
Aber jetzt.
Tschüss.
Yep, zu Recht eingeschnappter Tiger. Und damit ist unser Kakadu-Medienmagazin auch rum. Morgen ist hier Musiktag und morgen wird hier gerappt. Tatsächlich, ein Rap-Trainer kommt zu mir ins Studio. Ihr könnt anrufen und mitüben, denn Nico Hartung ist jemand, der überall in Deutschland Schülern das Rappen beibringt, weil er sagt, hey, das ist genau das, was Spaß bringt im Musikunterricht. Zum Beispiel, Rap ist Sprechgesang. Morgen bringt das hoffentlich Spaß im Kakadu. Ohne eigenen Rap-Song wollen wir die Sendung hier nicht beenden, sage ich jetzt schon mal. Nico wird uns alle Tricks verraten und ihr könnt anrufen und mitmachen am Musiktag morgen. Hier jetzt gleich die Tonart. Ich bin Rike und schon ein bisschen aufgeregt, weil ja so ein bisschen dichten kann ich aber rappen. Aber okay, das klären wir alles morgen. Hier kommt jetzt schon mal ein sehr professioneller Rap-Song. Der ist zwar total alt, aber hey, ziemlich fett. Tschüss.